Matthias, ganz herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Ja, ich freue mich ganz besonders, heute gerade zu dieser Veranstaltung hier in Bielefeld zu sein. Denn einmal hat Bielefeld in vielerlei Hinsicht für mich einen sehr besonderen Klang. Matthias Wanner sprach das an, Interdisziplinarität, transdisziplinäre Forschung, ein Anliegen, das mich eigentlich seit meinem Arbeiten in St. Gallen umtreibt. Und Bielefeld ist natürlich einer der Wissenschaftsstandorte, der für eine besonders pointierte, gelebte Interdisziplinarität steht. Also immer wieder, wenn es um diese disziplinenübergreifende Wissenschaft geht, schauen wir aus der Szene mit Begeisterung und Anerkennung an das, was Bielefeld und die Universität Bielefeld über die letzten jetzt ja schon fast 40 Jahre geprägt hat. Ach so, ja, müssen wir schauen. So, dann näher dran. Genau, also das war sozusagen die Wissenschaftshommage, aber ich mache mal weiter. Die zweite, ich bin gerade in meiner Jugend ein begeisterter Mittel- und Langstreckenläufer gewesen und da hat natürlich der Hermannslauf einen besonderen Klang. Und das Dritte, und das verbindet mich ganz persönlich mit der Stadt, mein Cousin lebt jetzt schon seit einigen Jahren und arbeitet hier in der Stadt und erzählt mir immer wieder begeistert von der besonderen Lebensqualität und insofern freut es mich hier heute in der Stadt zu sein und es freut mich eben besonders auf eine Veranstaltung zu sein, die Transition Town Bewegung initiiert hat, denn das ist das, was Matthias Wanner ganz prominent ins Institut gebracht hat, als jemand, der hochaktiv war in der Transition Town in Münster und im Transition Town Netzwerk national, bei dem wir eigentlich nie gedacht hätten, dass wir ihn so von Wuppertal begeistern können, dass er irgendwann den Schritt von Münster nach Wuppertal macht, ist es uns dann aber doch gelungen und wir auch als Institut ungemein davon profitiert haben. Und hier in Bielefeld ist ja auch deutschlandweit eine der spannendsten, aktivsten Transition Town-Initiativen unterwegs. Wir haben gerade auf dem Weg vom Bahnhof hierher nochmal gehört, in wie vielen Bereichen der Transition Town-Gedanke umgesetzt wird. Und das wird uns heute ja auch ein Stück im Rahmen des Vortrags beschäftigen. Welche Rolle haben eigentlich diese zivilgesellschaftlichen Initiativen, wenn man Veränderungsprozesse in der Stadt auf den Weg bringt? Wie spielt das zusammen mit dem politischen Engagement in der Stadt, mit dem unternehmerischen Engagement? Und die Convening Power, die Transition Town-Bewegung in Bielefeld hat, ich glaube, das wird deutlich an diesem gefüllten Saal. Also ich bin hoch beeindruckt und all die positiven Erzählungen und Gerüchte über die Transition Town Bielefeld, da scheint wirklich was dran zu sein. Was ich jetzt in der nächsten knappen halben Stunde machen möchte, ist Ihnen einen Einblick zu geben in die Perspektive, die uns als Wuppertal-Institut umtreibt. Eine Perspektive, die eine Antwort ist auf eine gewisse Sackgasse, in die die ökologische Debatte in den letzten Jahren immer mehr geraten ist, nämlich die Feststellung, dass das Wissen um ökologische Zusammenhänge alleine, selbst dann, wenn die technologischen Möglichkeiten da sind und selbst dann, wenn wir auch auf übergeordneter volkswirtschaftlicher Ebene wissen, dass das sich eigentlich alles rechnet, dass dieses Wissen alleine nicht reicht, um wirklich Veränderungsprozesse in dem nötigen Maß anzustoßen. Und das ist ja ein Stück die Perspektive und auch der Optimismus gewesen, den viele in der Ökologiebewegung, aber auch uns wissenschaftliche Institute umgetrieben hat, dass wenn wir nur gut genug erklären, was da draußen eigentlich passiert mit den großen planetaren ökologischen Systemen, wie unsere Form des Wirtschaftens und der Art und Weise, wie wir Gesellschaft organisieren, wie das rückwirkt auf diesen Planeten und das nur in klarer wissenschaftlicher Sprache und vielleicht auch mit einigen ausdrucksstarken Bildern machen, dass das alleine reicht, um Bewegung auszulösen. Matthias Wanner sprach das ja an, ich habe auch das Privileg, im Club of Rome zu sein. Das ist ja eine der Institutionen, die 1972 mit diesem Bericht über die Grenzen des Wachstums diese Herausforderung, dass vermutlich die Art des Wirtschaftens eben nicht einhergeht mit der Art und Weise, wie dieser Planet ökologisch funktioniert, vor nun jetzt fast 50 Jahren, 46 Jahre ist es her, in sehr, sehr plastischen und klaren Farben gezeichnet hat. Viele von Ihnen, die diese Aufbruchsstimmung in dem Vorfeld und nach dem Gipfel von Rio de Janeiro live erlebt haben, 1992, Agenda 21-Prozesse, fast in allen Kommunen, man ja das Gefühl hatte, wow, das Ding ist eigentlich durch, das wird jetzt ein Selbstläufer, das kriegt immer mehr Schwung, mit Rückblick auf diese Zeit oft sehr, sehr frustriert sind, weil man das Gefühl hat, boah, Wahnsinn, was da so um die Nullerjahre dann in den Zeiten der Finanzkrise als ein Rückschritt passiert ist und wir jetzt so langsam wieder aufschließen an das, wo wir vor 25 Jahren schon mal waren. Auch wenn man sich zum Beispiel solche Themen wie Elektromobilität anschaut, auch da gab es ja Anfang der 90er Jahre schon mal große Euphorie und Aufbruchsstimmung, alle möglichen Konzeptautos und Einzelbeispiele auf den Weg gingen. Und bei diesem Blick zurück eben deutlich wird, Wissen und dieses immer wieder auf naturwissenschaftliche Fakten sich alleine beziehen, reicht nicht, um alleine Veränderungen auszulösen, sondern wir als Umweltbewegung uns eingestehen müssen, auch ein solcher Think Tank wie das Wuppertal-Institut, das ja 1991 damals unter Ernst-Ulrich von Weizsäcker schon gegründet wurde, eingestehen müssen, dass wir die Art und Weise, wie Veränderungsprozesse eigentlich anzustoßen sind und wie sie möglich werden, nicht vollständig verstanden haben, dass wir ein unendliches Wissen aufgebaut haben in diesen naturwissenschaftlichen Zusammenhängen, in dem Beschreiben komplexer Öko-, Meeres-, Klima-, Erdsysteme, unglaublich, was wir da heute modellieren können, aber dann oft doch sehr fassungslos davorstehen, wenn wir merken, wie herausfordernd es ist, im konkreten politischen Kontext Veränderungen anzustoßen, eine gleiche politische Innovations- und Erfindungs- und Experimentierlust gesellschaftlich auf den Weg zu bringen, wie uns das im Technologischen schon seit vielen Jahrzehnten gelingt und eben oft erschlagen sind von dem, was wir jetzt erleben, wenn eine vermeintlich lange auf dem Boden von Rationalität und Werten basierende Demokratie plötzlich in eine ganz bestimmte Stimmungsdynamik kommt und gerade wir auch wissenschaftliche Einrichtungen dann schon fast hilflos davorstehen, wie das all das, was wir so als sicheren Grund aufgeklärter, deliberativer Demokratie als Basis glaubten, zu erodieren droht. Und das hat uns eben dazu gebracht, dieses Buch zu machen, wo Sie schon am Titelbild erkennen, dass das anscheinend gar nicht so ein ganz normales Umweltbuch ist. Weiß nicht, wer von Ihnen diese Skulpturen erkennt. Tony Quack, einer der großen, auch international ausstrahlenden Skulpturenkünstler. Das ist so ein bisschen eine Hommage an Wuppertal. Tony Quack, der auch lange die Düsseldorfer Kunsthochschule geleitet hat, wirkt seit 1977 von Wuppertal aus. Sein auch allein ökonomischer Erfolg wird daran deutlich, dass er einen der ganz großen Wuppertaler Bürgerparks gekauft hat, um dort ein großes Skulptur- und Freilichtmuseum einzurichten. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal in diesem Wuppertaler Skulpturenpark war, wirklich imposant, kann man nur empfehlen. Und dieses Skulpturenensemble Points of View, also sagen die Frage der Perspektive, des Perspektivwechsels, steht sozusagen metaphorisch für das, was dieses Buch leisten will, nämlich Werben für Zukunftskunst. Also wir als Wissenschaftseinrichtung sagen ganz bewusst, dieser rein rationale und der Wissenschaftsbetrieb ist ja auch oft immer kleinteiliger, auf einzelne Ausschnitte beschränkt, dieser Zugang zur Wirklichkeit, der die Klimawissenschaften, der die Umwelt, der die Ökologiewissenschaften eigentlich erst groß gemacht hat, reicht alleine nicht aus, um die Dynamik und die Logik von Veränderungsprozessen und wie man sie anstößt zu verstehen, sondern auch wir als Wissenschaftseinrichtung und wir, die wir uns in der Ökologiebewegung tummeln, für uns ist es wertvoll, auf die Herangehensweisen, auf die Interventionsmuster von Kunst zu schauen, auf dieses Kreative, auf dieses Experimentelle, auf dieses gestaltende Moment, aber eben auch auf dieses Moment, das nicht nur den Kopf, sondern auch Herz und Hand berührt. auch im Hinblick auf das kritische Intervenieren von Gesellschaft. Wir feststellen, dass künstlerische Intervention oft ein sehr viel weiteres Spektrum hat und werben eben in diesem Buch für einen Perspektivwechsel, für eine Veränderung des Point of View hin zu einer Blick auf die Veränderungsprozesse, die dort anstehen, die jenseits des technologischen und ökonomischen sehr viel stärker politische und kulturelle Prozesse in den Blick nehmen und sich auch wieder der Wertebasis klar werden, die eigentlich hinter der Idee einer nachhaltigen Entwicklung steht. Und das möchte ich an einigen Worten und Bildern deutlich machen, worum es bei diesem Perspektivwechsel gerade in der Wertebasis geht. Viele von uns, die, und ich erlebe das gerade auch in dem Klapper Forum, da haben wir ja noch einige der Mitglieder, die 72 schon dabei waren, und da ist unwahrscheinlich viel Frustration und Ernüchterung da. Man hat seit 50 Jahren, erklärt man den Menschen, was da eigentlich passiert, was sich verändern muss, und nichts da draußen passiert. Und das führt dann plötzlich dazu, dass du nicht nur an der Sache, sondern an den Menschen verzweifelst. Also es kommt Zynismus auf, man schimpft auf charakterlose Politiker oder auf charakterlose Nachbarn, die immer noch ein SUV kaufen, obwohl man nun so oft erklärt hat, dass es andere Formen der Mobilität brauchen oder sich an ihrem Steak erfreuen. Und mit dieser Frustration kommt so ein misanthropisches Momentum hinein, dass, glaube ich, gerade denjenigen, die auch derzeit politisch die Umweltthemen abräumen wollen, sehr in die Hand spielt. Weil vergessen wird, worum es eigentlich bei der Idee einer nachhaltigen Entwicklung geht, nämlich um die faszinierende Vision, dass wir im 21. Jahrhundert erstmalig in der Menschheitsgeschichte in der Lage sind, 10 Milliarden Menschen, die wir rund 2050 haben werden, egal wo sie auf der Welt leben und egal ob sie heute in 50 oder in 100 Jahren geboren werden, die Chance auf ein würdevolles Leben zu geben. Das ist dieser gewaltige zivilisatorische Moment, den wir im 21. Jahrhundert erleben, dass nach 2-4 Millionen Jahren Menschheitsgeschichte, je nachdem wie man das rechnet, Menschheit das erste Mal in der Lage ist, wirklich jedem Menschen auf diesem Planeten diese Chance zu eröffnen. Wir haben die technologischen Möglichkeiten, wir haben die ökonomischen Potenziale. Das Weltbruttosozialprodukt läuft derzeit auf rund 80 Billionen US-Dollar zu. Das heißt, wenn Sie das sozusagen als Grundeinkommen auf jeden Menschen ausschütten werden würden, wären Sie bei rund 10.000 US-Dollar, also knapp 1.000 Dollar pro Monat, die jedem Menschen bezogen auf das Weltbruttosozialprodukt zur Verfügung stehen. Also auch ökonomisch sind wir an dieser Schwelle, wo wir jedem Menschen diese Chance ermöglichen können. Und es entscheidet sich nun in diesem 21. Jahrhundert, ob wir dieses unglaubliche humanistische und zivilisatorische Potenzial heben oder ob, und wenn man auf die aktuellen Entwicklungen schaut, stimmt einen das ja dann gelegentlich pessimistisch, oder ob dieses Jahrhundert eines wird, das die humanistischen Katastrophen des 20. Jahrhunderts noch in den Schatten stellt. Weil wir anfangen, vor dem Hintergrund dieses Angriffs auf unseren erreichten Wohlstand uns abzuschotten, immer abgestumpfter akzeptieren, dass nicht nur 10, sondern hunderte von Millionen Menschen gerade durch auch diese sich verändernden ökologischen Bedingungen ihre Lebenschancen geraubt werden. Und wir in Gefahr laufen, dass wenn unsere Urenkelinnen und Urenkel auf diesen Anfang des 21. Jahrhunderts zurückschauen, sich fragen, wow, Wahnsinn, die haben damals diese Ideen im Kopf gehabt, die haben 2015 das Pariser Klimaabkommen verabschiedet, diese nachhaltigen Entwicklungsziele sind von über 190 Nationen unterschrieben worden, die hatten alle technologischen Möglichkeiten und sie hatten das ökonomische Potenzial, und wie konnte es nur zu dieser Katastrophe kommen? Auf welcher Seite hat denn eigentlich Uroma und Uropa damals gekämpft? Das ist die Jahrhundertaufgabe, die im 21. Jahrhundert vor uns liegt. Und zu begreifen, welches unendliche Geschenk es ist, in dieses Jahrhundert hineingeboren zu sein und von der Möglichkeit gesegnet zu sein, dass die eigene Urenkelin und der eigene Urenkel mal sehr stolz auf die Seite ist, auf der man gekämpft hat, das ist erstmal ein unendliches Geschenk. Und das ist auch ein Gefühl der Demut, die der Ökologiebewegung oft ein Stück verloren gegangen ist. Man kriegt ja auch gerade so ein Gremium wie der Wissenschaft die globale Umweltveränderung oft vorgeworfen. Das ist ja schon fast so ein Ökototalitarismus. Wir wissen, wie es gehen muss, wir schreiben das allen anderen vor. Und ein solches Momentum der Demut und des Geschenks zu wissen, dieses Jahrhundert kann ein ganz, ganz großes für die Menschheitsgeschichte werden. Und wir selber, gerade wir in den entwickelten Ländern und die, wie wir hier alle im Raum sitzen, die wir das Privileg haben, uns so einen Abend nehmen zu können und uns mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Uns ist dieses Geschenk und die Chance mitgegeben, das in einer produktiven Weise zu gestalten. Und ich glaube, gerade die Transition Town Bewegung weltweit lebt diesen Geist in einer sehr eindrucksvollen Form. Und es macht, und Sie sehen, alleine wenn ich das in dieser Form rahme, spricht das plötzlich ganz andere Ebenen an. Das hat dann nicht mehr nur mit reiner Vernunft und Klimafakten und Katastrophenszenarien zu tun, sondern diese Beschreibung ist eine, die einen an ganz anderer Ebene berührt, die ein Momentum der Hoffnung anspricht. Hoffnung nicht in diesem geradlinigen Sinne, und Václav Havel hat das immer sehr schön auf den Punkt gebracht, im Gefühl der Sicherheit, dass da was gut ausgeht, sondern das Wahrnehmen des Geschenks, dass da was ist, von dem ich tief innerlich weiß, dass es dafür zu kämpfen lohnt. Und das ist eine Haltung, die einen auch eben in Phasen, und die erleben wir ja gerade, wo vieles in eine vermeintlich falsche Richtung zu gehen scheint, dann nicht frustriert, sondern die einen auch immer wieder morgens engagiert aufstehen lässt, weil man weiß, für diese Muster und das, für das man da kämpft, das ist es mit jeder Faser, mit jedem Einsatz wert. Und man wird auf jeden Fall Muster prägen, auf die künftige Generationen zugreifen können, unabhängig davon, wie es exakt in diesen nächsten 30, 40 Jahren ausgeht. Denn da müssen wir auch abgeben können. Das ist auch ein Ausdruck dieser Demut. Das können wir als Einzelne, dürfen wir uns auch nicht größer machen, als wir sind, gestalten. Aber jeder Einzelne kann Muster prägen, die Teil werden für dieses Potenzial, das in uns Menschen als Menschheit steckt. Und ähnlich wie wir heute auf die Widerstandskämpfer des Dritten Reiches zurückschauen, die alle erfolglos waren, aber die für uns heute durch die Muster, die sie geprägt haben, zentraler Motor und Kraft sind, unsere Demokratie zu verteidigen und zentrales Momentum unserer politischen Bildung in aufgeklärten, freien, demokratischen Gesellschaften sind, so prägen wir Muster für das, was in uns als Menschen steckt. Und das ist das Momentum, das uns trägt bei dieser Zukunftskunst. Und ich werde Ihnen dann an konkreten Beispielen auch diese vier Dimensionen, die ich ja implizit schon angesprochen habe, nochmal verdeutlichen. Aber das Entscheidende ist wirklich dieser Perspektivwechsel, dass wir von einer Debatte, die sehr stark naturwissenschaftlich und technologisch immer noch getrieben ist, uns wieder auf den kulturellen Kern besinnen, der eigentlich hinter dieser faszinierenden Vision einer nachhaltigen Entwicklung steht. Von dort uns fragen, wie muss eigentlich ein Gemeinwesen, wie muss Politik, wie muss Gesellschaft aussehen, welche institutionellen Rahmen brauchen wir, um einer solchen Gesellschaft den Möglichkeitsraum zu bieten, damit sich dann in einem solchen Rahmen die ökonomische und technologische Kraft entfalten kann, die wir heute haben. Wir werden in der Diskussion ja drauf kommen, auch gerade durch die starken Digitalisierungsbezüge, wie stellt sich das dort dar, denn da merken wir ja gerade, was in einer Gesellschaft passiert, die durch ihre digitalen und technologischen Möglichkeiten und die ökonomische Umsetzung angetrieben ist und dann oft nur noch im Defensiv- und Reaktivmodus politisch und kulturell darauf reagieren kann. Das, und das ist das Faszinierende ja an dem Podium, das wir gleich haben, worauf sich das besonders auswirkt, ist der Blick auf die Akteure der Transformation. Also was heißt eine solche Perspektive mit Blick auf diejenigen, die die Veränderungsprozesse antreiben? Und das beschäftigt uns eben auch in dem Buch sehr intensiv. Und Sie sehen, wenn Sie jetzt vom kulturellen Ende her kommen, kommt der Zivilgesellschaft eine zentrale Rolle zu. Denn wenn es am Ende um einen kulturellen Wandel geht, um dieses sozusagen Kämpfen für eine ganz bestimmte zivilisatorische, humanistische Vision, sind all diese Institutionen und Akteure in einer Gesellschaft, die für diese Werte stehen, von zentraler Bedeutung. Und wir setzen uns in diesem Kapitel eben einerseits mit der klassischen Umwelt, den Entwicklungsbewegungen auseinander, auch zum Beispiel mit der Rolle der Kirchen. Wir hatten gestern Abend eine sehr eindrucksvolle Veranstaltung mit Heinrich Bett von Strom, dem Präses der Evangelischen Kirche, und Markus Vogt, der die Lehrstuhl für katholische Sozialethik an der LMU München hat. Und dort auch mal deutlich wird, dieser Narrativ und auch Wertekanon, den theologische Reflexion in diese Debatte einbringen kann, ist auch ein in vielerlei Hinsicht ungehobener Schatz, unabhängig davon, wie man selber jetzt zum christlichen oder anderen Glauben steht. Wir haben das gespürt an der Enzyklika des Papstes Laudato Si, die ja erstmalig auch viele Nicht-Katholiken, Nicht-Christen wieder mit der katholischen Kirche in neuer Form versöhnt hat. Also diese werttragenden Akteure sind von zentraler Bedeutung, aber gerade in diesen letzten Jahren insbesondere das, was an neuen sozialen Bewegungen von unten entsteht. Und die Transition Town Bewegung, wir kommen da gleich auch nochmal drauf, in dieser besonderen Kombination aus moralischer Mana-Impuls, den man dann aber in ganz konstruktives Handeln, konkretes Beispiel geben, übersetzt, das sind neue Formen von zivilgesellschaftlichem Engagement, die eine zentrale Funktion haben, diesen kulturellen Boden für eine solche Veränderung auszulösen. Auch die Rolle von Politik verändert sich natürlich in diesen Zeiten dramatisch. Durch die Verschiebung von Orten und Kompetenzen auf europäischer, auf internationaler Ebene, die Entmachtung teilweise auch von politischen Prozessen durch globale ökonomische Dynamiken. Wie findet sich Politik in diesem Rahmen neu? Wo sind aber auch ganz besondere Gestaltungspotenziale? Wir werden uns das gleich ein bisschen an der Mobilität anschauen. Wissenschaft möchte ich heute gar nicht zu stark eingehen. Aber auch die Frage, welche Rolle kommt Unternehmen in einer Welt zu, wo heute uns gerade einige ausgewählte große Unternehmen fast über mehr politische Gestaltungsmacht im globalen Kontext verfügen als viele nationale Regierungen. Wie gehen Unternehmen mit dieser neuen, auch Politik- und kulturprägenden Rolle, die sie in modernen Gesellschaften haben, um? Also dieser Kompass, und das wird uns heute vermutlich auch in der Podiumsdiskussion beschäftigen, hilft auch diese Neujustierung von lange sehr, sehr festen und ritualisierten Rollenmodellen aufzubrechen. Und ich will das für die Diskussion nur an einigen wenigen Bildern für diese Akteure verdeutlichen. Das ist so eine sehr, sehr schöne Charakterisierung dieser besonderen Rolle zivilgesellschaftlicher Organisationen von Jordana Macy in ihrem Great Turning, wo eben klar ist, dass diese Zivilgesellschaftsrolle sich eben nicht nur auf so eine Mana, so eine Widerstands-Protestrolle konzentriert, auch das Aufrütteln. Wir haben das jetzt in den Konflikten und im Hambacher Forst, aber auch bei vielen anderen ökologischen anderen Themen immer wieder gemerkt. Aus Zivilgesellschaft kommen die Weckrufe, aber zunehmend, und das macht sich gerade in der Transition Town Bewegung sehr schön fest, geht es eben auch darum, ganz aktiv neue Strukturen zu schaffen, Beispiele des Gelingens. Harald Welzer nennt das immer diesen Futur 2, also wie sich vorstellen zu können, wie die Welt mal gewesen sein kann, indem man an vielen Orten, in vielen Nischen zeigt, dass es auch anders geht und über beide Prozesse natürlich immer dann darauf wirkt, dass sich Bewusstsein und Werte in einer Gesellschaft weiterentwickeln. Denn letztlich ist das, und auch das beschäftigt uns im Buch sehr intensiv, wie das auch bei anderen historischen Prozessen gelaufen ist. Was wir hier aktuell im 21. Jahrhundert erleben, ist am Ende eine moralische Revolution. Wir entwickeln uns in der Menschheit in unserem gesamten Wertegerüst weiter. So wie das passiert ist, als wir die Sklavenhaltung abgeschafft haben. Oder wir rekurrieren dort auf ein sehr eindrucksvolles Buch von Kwame Anthony Appiah, der sich diese moralischen Revolutionen der Vergangenheit angeschaut hat und ein weiteres, heute ja für uns gar nicht mehr so richtig vorstellbares Beispiel bringt, Einführung des Frauenwahlrechts, ne? Gerade mal gut 100 Jahre her. Das ist auch so eine moralische Revolution, dass wir uns plötzlich als Männer vorstellen konnten, dass Frauen verantwortlich wählen können. Und wir heute eher das Gefühl haben, das eigentliche Problem in der Geschichte der letzten 300 Jahre war eigentlich eher das Männerwahlrecht. Aber das ist nie so wirklich thematisiert worden. Und insofern haben wir es jetzt wieder mit dieser Vorstellung, dass da jedem Menschen global das gleiche Recht auf die Verwirklichung seiner Würde zukommt und wir in der Lage sind, das zu ermöglichen. Das ist eine nächste große moralische Revolution und besteht eben in der Weiterentwicklung solcher Wertegerüste und die werden in der Zivilgesellschaft mit vorbereitet. In der Politik gucken wir, und das ist auch so ein klassischer Fehler der Umweltbewegung gewesen, immer auf das, was Sie hier links finden und im Englischen die Policies genannt wird, das heißt die inhaltlichen Politiken. Auch wir als Wuppertal-Institut, wir könnten Ihnen genau erklären, welche Politik brauche ich eigentlich, um die Energiewende umzusetzen, welche Politik bräuchte es für die Mobilitätswende und was bräuchten wir eigentlich für Politiken, um eine Kreislaufwirtschaft zu ermöglichen. Na, wir haben die Technologien und wir haben die inhaltlichen Politikvorschläge, aber was wir immer wieder komplett aus dem Blick lassen, wie sieht denn diese Politik, die politische Ordnung, Verfasstheit aus? Wo sind denn die Instanzen und die Legitimations-, die Durchsetzungsmechanismen von Politik, wie sind die organisiert? Und dann wird sehr schnell klar, warum manche aus der Wissenschaft so einleuchtend klingende inhaltliche Politikvorschläge in der Umsetzung so schwierig sind und es viel Verständnis braucht für kluge politische Prozesse, um eben Dinge auf den Weg zu bringen. Und erst in dieser Dreiheit entsteht dann die Möglichkeit, auch eine Politik zu gestalten, die sich von guten inhaltlichen Politikvorschlägen zwar immer wieder inspirieren lässt, aber eben schaut, wie das in den bestehenden Strukturen und mit den bestehenden Prozessen umgesetzt werden kann. Wir werden das sehen, das Beispiel Mobilitätspolitik ist da ein sehr, sehr schönes für und führt eben auch dazu, dass diese oft so vorhandene Arroganz aus dem Wissenschaftsbereich, liebe Politiker, jetzt haben wir euch doch dreimal erklärt, es ist ein Emissionshandelssystem, das Einzige, was die Welt retten kann. Und jetzt erklären wir euch das 20 Jahren und Sie, ihr Idioten, setzt es immer noch nicht um. Ne? Also sagen, diese Arroganz von Politik vor dem Hintergrund dieser Komplexität politischer Strukturen und Prozesse, statt zusammen mit Politik daran zu arbeiten, wie müssen Politikstrategien aussehen, um dann auch auf entsprechende Rahmen zu kommen. Und da spielt zunehmend, und das merken wir natürlich jetzt gerade dort, wo nationale Politiken wie in der USA in eine gewaltige Krise kommen, was die Nachhaltigkeitsthemen angeht, spielt gerade die lokale Ebene, das, was auf kommunaler Ebene möglich ist, was vorgelebt werden kann, eine ganz zentrale Rolle. Und wir plötzlich dankbar sind und dankbar sein können, dass wir eben nicht in einem Zentralstaat leben, auch wenn einige neidisch auf China schauen, wie toll die das doch angeblich mit den regenerativen Energien machen. Hätten wir eine solch komplett national dominierte Politik auch in den USA, dann wäre wirklich düster um das Klimathema. Aber durch die Aufteilung politischer Verantwortlichkeiten und Kompetenzen entstehen dann auch in solchen Phasen der Krisen immer wieder andere Umsetzungsmöglichkeiten. Und da können wir vielleicht dann auch gleich am Beispiel Bielefeld sehr, sehr schön drüber diskutieren. Und bei Unternehmen sprach ich das an, diese Kombination aus dem, was von Unternehmen meistens sehr gut beherrscht wird, gerade jetzt mit den neuen disruptiven Technologien, diese Potenziale zu entfalten, sie in Geschäftsmodelle zu übersetzen, aber je wirkmächtiger das wird, was wir auch ökonomisch in Kraft setzen, und wir merken das ja bei der Digitalisierung, aber durchaus auch bei einer Reihe anderer Technologien, umso wichtiger wird es, sich auch als verantwortlicher, mitgestaltender politischer Akteur und natürlich auch als kulturprägender Akteur zu verstehen. Und das gilt eben nicht nur im globalen und nationalen Maßstab, sondern die interessante Frage, inwiefern werden die Unternehmen, die hier in so einer Stadt wie Bielefeld wirken, zum Corporate Citizen? Was sind da Ansatzpunkte? Also wie übernehmen sie diese Form der Mitverantwortung in einer Welt, wo heute Stadtpolitik, und wir merken das in solchen Städten wie Wuppertal mit ihrem desolaten Haushalt noch mal mehr, die Stadtpolitik, die Frage, wie die Innenstädte, wie die Stadt insgesamt gestaltet wird, wird längst nicht mehr zentral von Politik bestimmt, sondern von dem Investor eines Einkaufscenters, der eben entsprechende Arbeitsplätze und zukünftige Millionen verspricht, oder von Immobilieninvestoren. Also ein Großteil politischer Gestaltungsmacht verschiebt sich und wie gewinne ich das auch wieder zurück? Wie kann und wie nehme ich die unternehmerischen Akteure mit in die Pflicht? Da wirkt dann die Roland-Berger-Verantwortung nach. Also dem Thema Unternehmen, die unterschiedlichen Formen von Unternehmen spielt eine wichtige Rolle, denn wir gucken immer auf die großen Konzerne, aber die Sparkasse vor Ort, das gemeinnützige Wohnungsbauunternehmen, die Stadtwerke vor Ort sind wichtige Akteure, die eben oft kein einzelwirtschaftliches, kein privatwirtschaftliches Interesse haben, sondern geradezu sogar einen Gemeinwohlauftrag. Und daher geht auch urbane Umgestaltung mit viel unternehmerischem Elan einher, wenn wir diese gesamte Breite unternehmerischen Engagements sich anschauen. Also auf diese drei Akteursgruppen, die wir gleich auf dem Plenum haben, werden wir genau schauen. Und wir werden das in der Diskussion, glaube ich, ganz schön illustrieren können an den verschiedenen Wänden, die uns auch in dem Buch beschäftigen, wo ihm klar wird, da gibt es diesen fundamentalen Umbau unseres Energiesystems, das hin zu einer Kreislaufwirtschaft, das sind die Energie- und Ressourcenwende, aber eben auch die Arbeit an einem guten Leben, an Lebensqualität, gerade in Städten, die sich ein Stück entkoppelt von der materiellen Ausstattung, mit der ich in einer Stadt lebe. Und das ist eben die ganz große Gefahr, und wir haben das in vielen Weltregionen, dass ich mir Sicherheit, eine gute Bildung, den Zugang zu Gesundheit nur dann erlauben kann, wenn ich ein richtig großes Portemonnaie habe. Reiche Städte sind die, wo unabhängig davon, in welchen Haushalt und welches Pro-Kopf-Sozialprodukt in einer Stadt ich geboren werde, dieses Recht und diese Möglichkeit, eine gute Ausbildung zu genießen, den Zugang zu Gesundheitsversorgung zu haben, mich sicher in der Stadt bewegen zu können, den Zugang zu Erholungsräumen habe, so organisiert ist, dass er eben nicht vom individuellen Einkommen abhängt. Es gibt ja diese schöne Formel, reich ist nicht ein Land, wo auch der Ärmste ein Auto fahren kann, reich ist ein Land, wo auch der Reichste gerne den öffentlichen Nahverkehr benutzt. Weil das eben ein Ausdruck ist für eine Stadt, in der ich mich sicher fühle, in der ich gerne mit den anderen Menschen der Stadt zusammen bin und in dem eben eine Verkehrsinfrastruktur so ausgerichtet ist, dass sie unabhängig vom Einkommen mir eine angemessene Form von Mobilität ermöglicht. Und das verbirgt sich eben hinter dieser Herausforderung Wohlstands- und Konsumwende, gerade in Städten von hoher Bedeutung. Das macht sich dann an diesen ganz konkreten Wänden fest. Und ich gucke jetzt zu Matthias Wanner. Ich könnte jetzt noch zwei, drei Beispiele Mobilität bringen, aber ich würde sagen, wir können das hier auch gerne dann in die Diskussion überführen. Du sagst 5 Minuten, ja, ist das okay? 5 Minuten noch? Sie haben, wollen auch alle den Oberbürgermeister sehen, schauen wieder, ja, dann machen wir noch 5 Minuten und zeige Ihnen am Beispiel Mobilität, weil Sie sehen, die Mobilitätswende ist gerade für den urbanen Kontext, ist das eine der Schlüsselwenden. In der Mobilitätswende kommt das alles zusammen jetzt. Völlig neue technologische Möglichkeiten. Wir werden in 30, 40 Jahren, wenn wir zurückblicken, werden wir uns eben gar nicht mehr vorstellen können, wie wir damals in den 10er Jahren Mobilität organisiert haben. Automobile, die 23 Stunden rumstehen und sonst kaum genutzt werden. Das ist ja auch eine ökonomische, komplette Investitionsverschwendung. Also unsere Urenkelinnen und Urenkel werden dann, wir werden jetzt ja alle älter, sagen, hey Uropa, sag mal, also dass ihr das mit der Ökologie nicht verstanden habt. Das nehme ich dir noch ab. Aber du hast doch damals Ökonomie studiert, du warst bei Roland Berger. Ihr habt da eines der wichtigsten privaten Investitionsgüter. Und ich habe gehört, ihr habt da manchmal 60.000, 70.000 Euro in so ein 2-Tonnen-Gefährt investiert. Das habt ihr echt 23 Stunden einfach rumstehen lassen. Und ihr wart doch immer sonst auf Effizienz. Du hast mir doch erklärt, wie smart ihr wart und wie ihr eure Company agiler gemacht habt. Überall habt ihr die letzte Effizienzreserve rausgeholt, um dann 70.000 Euro Investitionsgut 23 Stunden ungenutzt vor der Tür stehen zu haben. Und nicht nur, dass das der ökonomische Wahnsinn ist, damit habt ihr euch auch noch die gesamten Städte verschandelt. Ich habe die Bilder von damals gesehen. Ihr hattet ja echt, in jeder Straße standen diese Blechkisten hintereinander. Also nicht nur, dass ihr Geld verschwendet habt, ihr habt damit auch noch 15% eures Stadtraums in den schönsten Bereichen. Sag mal, wer hatte euch damals eigentlich ins Gehirn geschissen? Und dann und dann werden wir uns versuchen, technologisch auszureden, ja, das war damals noch nicht so weit, also mit dieser Digitalisierung, dass man einfach auf eine App drückt und das Auto dann autonom vorgefahren kommt, wie ihr das jetzt selbstverständlich kennt und man natürlich nirgendwo mehr ein Auto parken muss und die Autos auch intelligent genutzt werden und wir heute im Stadtverkehr die gleiche Mobilität mit einem Zehntel der Autos organisieren, ja, das konnte man damals technologisch noch nicht. Also da tut sich jetzt extrem viel, es werden Dinge möglich, es entstehen ein ganz neuer ökonomischer Blick darauf, denn hinter dieser Ineffizienz, da stecken natürlich auch die ökonomischen Chancen. Wenn man sich die Modellrechnungen anschaut, die jetzt VW Moja, das ist ja diese digitale Konzernmarke des VW-Konzerns, mit den Hamburger Stadtwerken machen, die lassen da ja so eine Art Uber-Konkurrenz jetzt an den Start gehen. Die Modellrechnungen laufen darauf hinaus, dass in einem so effizient eingesetzten und genutzten autonom fahrenden Autos ich mich günstiger durch die Stadt bewege als heute mit einem klassischen Einzelfahrschein, Nahverkehrsticket in den Hamburger Stadtwerken. Also da steckt ökonomisch ein gewaltiges Umbruchspotenzial hinter. Aber ich habe natürlich auch die Herausforderung ganz neuer politischer Gestaltung der Verkehrs-, der Parkraumpolitik, der Stadtplanung in den Städten. Und es ist natürlich ein unmittelbar, und das macht es ja auch so herausfordernd, kultureller Umbruch. Denn heute ist die Frage um die Mobilität der Zukunft natürlich auch ein Generationenkampf. Das eigene Auto, dieses Rauskommen aus diesem Muff der Begrenztheit, dann auch dessen, was dann viele noch erlebt haben als Jugendliche in den 60er und 70er Jahren, dieses Freiheitsmoment, das mit Automobilität verbunden war, versus einer jungen Generation, die nicht mehr versteht, was ihre Väter und Großväter an diesen Kisten finden, ne? Die man ständig waschen muss, die man tanken muss, nur um von A nach B zu kommen. Also auch da merken wir gerade natürlich in den Stadtgesellschaften diese gewaltige kulturellen Wandel. Und wenn wir uns dann anschauen, was es im Verkehrsbereich eben eigentlich braucht, ne, dieses Vermeiden und Verlagern, denn da liegt die eigentliche Musik, ne, also zu ganz anderen Formen der Stadtgestaltung, des ja Entkoppelns von Leben und Arbeiten, des Wiederankoppelns dieser Bereiche bis hin dann eben zu intelligentem Verlagern des Verkehrs in den modernen Städten, die wir heute modern in Europa empfinden, wie Kopenhagen oder Groningen, werden inzwischen 60% aller Wege mit dem Rad absolviert. Und wenn man die Bürger fragt, nicht weil sie nun ökologisch besonders überzeugt sind, sondern weil das durch eine sehr konsequente Infrastruktur- und Stadtgestaltungspolitik einfach der bequemste Weg ist und auch der angenehmste und sicherste, durch die Stadt zu kommen. Und wir diskutieren heute sozusagen eigentlich nur über die Restgröße, nämlich die Frage, diese massiv reduzierte individuelle Automobilität, machen wir das am Ende mit einem Verbrennungs- oder Elektromotor. Und heute diskutieren wir nur, machen wir es mit einem Diesel Stufe 5 oder 6 oder mit einem Benziner. Ne? Also wir diskutieren eigentlich die völlig unwichtigste Frage in dieser Herausforderung der Mobilitätswende durch diese technologische Fixierung. Und da eben sehr deutlich wird, dass die Anforderungen eben auf einer ganz anderen Ebene liegen. Und das Spannende bei dem Umbau ist nun, dass hier, gerade weil wir natürlich auch in den kommenden Jahren erleben werden, dass das nationale Umsteuern sehr, sehr herausfordernd wird. Denn wir wissen um die ökonomische Bedeutung der Automobilindustrie, auch diese Systemrelevanz dieser Branche, sodass das Zaudern von Politik, hier wirklich mutig voranzugehen, extrem stark sein wird. Und deswegen kommt gerade den Kommunen so eine hohe Bedeutung zu, denn es werden erste Städte sein, die zeigen, dass sozusagen ein Kopenhagen, Groningen-Style auch in Bielefeld, Wuppertal oder Stuttgart funktionieren kann. Und wenn wir dann diese Städte plötzlich erleben, mit ganz anderer Lebensqualität, einer ganz neuen Form intelligenten sich Fortbewegens und man spürt, wie modern und smart das ist, dann wird auch der Mut auf den übergeordneten Ebenen steigen, die Randbedingungen dafür zu stellen. Das heißt, die Verkehrswende, und das ist eben im Hinblick auf diese politischen Ebenen so spannend, wird am Ende den Durchbruch in Deutschland nicht darüber bekommen, dass irgendwann mal ein mutiger Bundeskanzler sagt, so, und jetzt machen wir richtig strenge Grenzwerte auf EU-Ebene und setzen das in Deutschland durch, sondern wird dadurch passieren, dass diese andere Form von Mobilität so sichtbar und spürbar in bestimmten Städten an Attraktivität gewinnt, dass sich das dann real ausbreitet und die nationale Politik dann vermutlich im letzten Schritt mitgenommen wird. Das lasse ich jetzt mal als radikale These stehen für die Diskussion und ende eben nochmal mit Blick auf die sieben Wänden. Da können wir gerne dann auch in der Diskussion in die anderen Felder einsteigen. Und ich möchte Sie einfach ermuntern, so wie wir das auch in dem Buch machen, gerade auch diejenigen, die hier in der Transition Town und in vielen anderen Initiativen engagiert sind, aber auch diejenigen, die in der Politik, in Unternehmen versuchen, diese Vision auf den Weg zu bringen. Werden sie oder bleiben sie Zukunftskünstlerinnen und Künstler? Wir brauchen die Bewegung derjenigen, die trotz der Widerstände, gegen die man oft ankämpfen muss, sozusagen im Herzen vorgestimmt bleiben und sich immer wieder erinnern, was es für ein totales Geschenk ist, die innere Freiheit und auch die sonstigen Freiheiten zu haben, hier in diesem Land für diese wunderbare humanitäre und zivilisatorische Vision zu kämpfen. Ihre Urenkelinnen und Urenkel werden es Ihnen danken. Herzlichen Dank. Applaus